Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline. Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 150. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und begrüße zu dieser besonderen Episode ganz herzlich an meiner Seite Pascal.
Moin moin.
Und André.
Hello.
150 Episoden, wer hätte das gedacht, dass wir das schaffen? Gut, wir selber haben uns das natürlich erhofft, aber dass wir das auch so schnell schaffen. Aber wir wollen uns heute tatsächlich gar nicht zu sehr selbst abfeiern. Das machen wir dann in der übernächsten Folge, die wir für euch vorbereiten. Dazu dann eben dann nächste Woche mehr. Stattdessen wollen wir heute einfach ganz normal abliefern. Und zwar so, wie ihr es zu jeder Jubiläumsfolge gewohnt seid. Gibt es einen Film, der thematisch etwas mit Evil Dead zu tun hat. Und so bleibt uns heute ja fast nur noch eine Sache übrig. Und zwar der Abschluss der regulären Evil Dead Trilogie. Nämlich Army of Darkness aus dem Jahre 1992. Und bevor wir loslegen, hören wir kurz in den Trailer rein.
In an age of darkness.
May God have mercy upon your souls.
Something's wrong. Something's amiss.
And a time of evil.
You shall die!
When the world needed a hero.
The swallow us all.
I don't want to die!
What it got was him.
Groovy. You know your shoelace is untied.
He's a 20th century guy.
For that arrogance, I shall see you dead.
Trapped. In the Middle Ages.
All right, you primitive screwheads, listen up. This is my boomstick!
Now, let's talk about how I get back home.
Foretold by a mystical book.
Within its pages are passages that can send you back to your time.
Forewarned by a wise man.
You must recite the words Klaatu Berata Nictu.
I got it, I got it!
Fulfilled by a wise guy.
Klaatu Berata Nictu!
When they only spoke the words, the army of the dead awoke.
Now, he's got a date.
Give me some sugar, baby.
Sheila!
With the army of darkness.
You found me beautiful once.
Honey, you got real ugly.
Sound the trumpets. Raise the drawbridge.
Look out!
Drop the Oldsmobile. From Sam Raimi.
That's gotta hurt!
Director of Darkman. Comes Army of Darkness. They live. They breathe. They suck. Army of Darkness.
Ja, bevor wir mit Army of Darkness loslegen, habe ich tatsächlich noch was. Wir haben ja in der letzten Woche American Werewolf, die beiden Filme besprochen, und da ging es ja auch um das Kinojahr des Werwolfs, und da haben wir auch kurz mal angerissen, dass es da den Film Wolfen gab, der ja auch ziemlich gut sein sollte, den aber noch keiner von uns gesehen hat. Und ich habe ihn jetzt mir tatsächlich in der Zwischenzeit mal angesehen und muss sagen, dass das durchaus ein ziemlich guter Film ist, muss ich sagen. Also es ist jetzt kein besonders actionreicher Film oder so. Das ist schon einer der, also der ist ja, wie gesagt, auch aus dem Jahr 81, und der ist, sag ich mal, eher noch in den 70ern als in den 80ern verankert, und der ist so von seiner Inszenierung und seinem Spannungsaufbau eher so ein bisschen klassisch und noch nicht so modern. Der hat einen tollen Cast, der hat auch so ein paar Story-Elemente, die so ein bisschen, ja, durchaus gesellschaftskritisch sind. Geht zum Beispiel auch ein bisschen um Native Americans. Und man darf eben nur keinen besonders actionreichen oder gruseligen Film erwarten. Eher so ein Thriller, so eine Art Serienkiller-Thriller mit Horrorelementen. Also durchaus interessant. Hat mich jetzt noch nicht erstens überzeugt, aber den werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Also den könnt ihr euch auch mal anschauen. Also es war durchaus interessant, das zu sehen, gerade auch in der zeitlichen Abfolge mit American Werewolf. Aber Army of Darkness, meine Herrschaften, ja, Pascal, es ist wieder soweit.
Ja,
ja, Ash ist wieder endlich. Da.
Also ja, ja, ich freue mich. Ich habe mit Army of Darkness verbinde ich auch schon eine sehr lange, also der begleitet mich schon sehr lange. Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt so oft uns die Frage gestellt, was die ersten Horrorfilme waren. Ich weiß, ich habe den da halt auch jetzt nie so ehrlicherweise mit reingezählt. Wenn ich das tun würde, könnte das tatsächlich dann halt aber auch wiederum ein heißer Kandidat sein, einfach weil der auch ja schon relativ früh sehr regelmäßig dann auch im TV lief. Und ja, also ich habe ihn definitiv aus der Evil Dead-Reihe als erstes gesehen und ja, freue mich sehr, dass wir den jetzt auch endlich mal besprechen können.
Ich glaube, André, der lief damals auch relativ häufig im Fernsehen. Ne? Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch so ein bisschen Pascals Theorie untermauern, dass er den zuerst gesehen hat und ziemlich häufig.
Das sagte Pascal ja auch gerade, dass er auf dem Fernsehen lief. Ja,
genau.
Ja, das hat er gesagt, ja.
Wir müssen vielleicht dazu sagen, ich glaube, wir nehmen heute die späteste Devils and Demons-Folge aller Zeiten auf. Ja, aber absolut. Lief damals rauf und runter, RTL 2 auf jeden Fall ganz oft und so. Und ich habe den sicherlich auch von den aus der Reihe als erstes gesehen. Und ich gehöre natürlich auch zu den vielen, vielen EMP-90s-Kids, die das Filmplakat im Kinderzimmer hängen hatten. Denn das gab es damals ja sehr, sehr plakativ beworben in der EMP-Zeitung immer. Das typische Filmplakatmotiv, wo Ash da auf dem umgekippten Auto steht mit der Frau im Arm, die Kettensäge hochgerissen, überall rumrum brennt und ja, die Armee der Finsternis liegt und steht halt rum. Glaube ich, ein sehr bekanntes Motiv. Und wie gesagt, allein als ich die Tage auf Twitter geschrieben habe, dass ich jetzt den Film gucke zur Vorbereitung auf den Podcast, hat natürlich direkt auch ein Follower das Plakat runtergepostet und meinte, hier, hing bei mir im Kinderzimmer. Und ich so, ja, bei mir auch. Wo immer schön oben die Tagline draufsteht, ne? Wie war's? Trapped in time, surrounded by evil, low on gas. Deswegen, also ja, gehörte auf jeden Fall auch mit zu meiner Jugend definitiv. Und deswegen so eine kleine persönliche Note verbinde ich mit dem Film auf jeden Fall.
Ja, ich bin ja immer so ein bisschen, das wisst ihr ja, so ein bisschen auf Kriegsfahrt mit diesem Film, als auch mit Evil Dead 2, da ja eben dieses Fun-Horror, Fun-Splatter, wie auch immer, ja eben nicht so meine Welt ist. Und ich ja auch allein deswegen, weil ich ja großer Evil Dead-Fan bin, immer so enttäuscht war, dass es dann halt, dass Teil 2 und Teil 3 so in eine komplett andere Richtung ging, dass es für mich immer so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen, eine traurige Angelegenheit ist, aber schon eine leicht enttäuschend immer bisher war. Aber dazu gleich mehr. Kurz die Fakten zum Film. Der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,7 von 5, auf der IMDb 7,5 von 10. Der Film ist freigegeben ab 16 Jahren. Es gibt diverse Schnittfassungen, die ihr eigentlich auch alle in Deutschland erwerben könnt mit den letzten Releases, die es da gab, unter anderem von Studio-Kanal, glaube ich, war die letzte, mit der 4K, mit dem 4K-Master auch drauf, dass die R-Rated gibt's, den Director's Cut, den Euro-Cut. Wir haben uns, glaube ich, heute alle mit dem Euro-Cut so ein bisschen vorbereitet, weil das auch die gängigste Schnittfassung meines Erachtens ist. Der Film hat 11 Millionen Dollar gekostet, hat weltweit knapp 11 Millionen Dollar eingespielt, hat damals in den USA, da ist er im Februar 93 gestartet, hat er am Opening Weekend Platz 4 der Kinocharts erreicht mit einem Startergebnis von 4 Millionen und hatte damals als Konkurrent und täglich grüßt das Murmeltier und Falling Down zum Beispiel. Regie geführt hat Sam Raimi. Über Sam Raimi haben wir schon alles gesagt, was man zu ihm sagen kann, im Prinzip in den vorherigen Episoden, die wir zum Jubiläum immer hatten. Darsteller natürlich Bruce Campbell, auf den gehen wir natürlich gleich noch ein bisschen genauer wieder ein. Ansonsten ein paar, ja, doch so durchaus bekannte Gesichter, Ian Abercrombie, Timothy Patrick Quill zum Beispiel, Bridget Fonda hat eine kleine Nebenrolle, Bill Mosley hat eine kleine Nebenrolle, Ted Raimi hat wieder eine kleine Nebenrolle. Viel interessanter finde ich da tatsächlich schon die Leute, die so ein bisschen in der Crew, die an der Produktion generell beteiligt waren, unter anderem als Kameramann Bill Pope. Das ist jemand, der zuletzt zwar eher so einen ja mittelmäßigen Film wie den neuen Charlie's Angels gedreht hat, aber davor durchaus, sag ich mal, Filme, die von seiner Kamera profitiert haben, so Baby Driver, Matrix, Scott Pilgrim, auch Alita zuletzt hat er auch gedreht, also durchaus ein hochtalentierter Mann dabei im Score, Danny Elfman, das ist ja der Hofkomponist quasi von Tim Burton. Und ganz besonders herauskristallisieren will ich hier den Make-up-Artist und der Mann, der auch für die Special-Effekte zuständig war, Greg Nicotero, weil ich den nämlich auch gerade in dieser Horror-Dokumentationsreihe von Eli Roth gesehen habe. Da sitzt er zusammen mit Rob Zombie und Roth sitzt eben Nico Tero da am Horror-Stammtisch und die diskutieren die ganze Zeit über die Geschichte des Horrorfilms. Ich dachte die ganze Zeit, woher kennst du den? Und dann ist mir eingefallen, ja stimmt, das ist der Typ, der immer in den Credits von Walking Dead läuft für die Spezialeffekte. Und dachte, das ist jetzt das Einzige. Und dann habe ich jetzt mal im Zuge von Army of Darkness nachgeguckt, was der alles gemacht hat. Das ist ja absolut irre. Also allein und das ist jetzt nur ein Auszug aus vielen zig bis hunderten Filmen. Allein Maske hat er gemacht für Once Upon a Time in Hollywood, für Alita, für Nightmare on Elm Street 5, für den Romero Day of the Dead, für Halloween 5, für Perfection, Scream, Faculty, Kill Bill, Sin City, Hostel, um die Spezialeffekte für Predator, Dr. Jiggles, für das Texas Chainsaw Remake, für James Bond, Casino Royale und eben für Walking Dead. Das ist ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass Tom Savini und Stan Winston noch so eine große Konkurrenz in dem Bereich hatten, André, aber der hat ja hier auch ordentlich was vorzuweisen in seiner Vita, ne?
Ja, auf jeden Fall, super krass. Also der hat ja wirklich an allen, irgendwie, also nicht an allen, aber an sehr vielen der großen Franchises irgendwo mal irgendwann an einer gewissen Stelle seine Finger im Spiel gehabt. Das ist schon bemerkenswert.
Ja, zumindest so mal in diesem Dunstkreis, die gehören ja auch alle so ein bisschen zusammen, irgendwie Robert Rodriguez, Tarantino und Eli Roth so ein bisschen bei den Filmen hat er ja echt sehr viel gemacht, das ist wirklich erstaunlich. Pascal, it's your turn. Worum geht's in Army of Darkness?
Nachdem Ash durch ein magisches Zeitportal aus der Hütte im Wald ins Mittelalter katapultiert wurde, ist das Erwachen zunächst ein böses. Gemeinsam mit Henry dem Roten wird Ash von Fürst Arthur gefangen genommen und zu seiner Burg gebracht. Nachdem beiden zunächst die Hinrichtung droht, schafft es Ash, das Blatt zu wenden und sich und Henry zu retten. Doch damit beginnt der Ärger für Ash erst, soll er nämlich abermals das Necronomicon ausfindig machen, denn nur damit ist eine Rückkehr in seine Zeit möglich. Dabei ist es allerdings von äußerster Wichtigkeit, dass er, bevor er das verfluchte Buch in die Hand nimmt, die Zauberformel Klaatu Virata Nectu ausspricht. Andererseits würde er eine Armee der Finsternis auch verstehen lassen, mit welcher garantiert nicht gut Kirschenessen ist.
Ja, ich mag, dass du das schon formuliert hast, so, als ob er das jetzt richtig aussprechen würde und der Film dann zu Ende wäre an der Stelle.
Da kommen wir später zu.
Ja, wäre ein lustiger Alternative Cut.
Ja. Ja, also das ist gar nicht so lustig bei dem Film. Es gibt so viele alternative Enden bei dem Film. Also mal gucken, wo wir heute landen. Ich fand es noch interessant, dass der Film ursprünglich Medieval Dead heißen sollte, aber Universal Pictures das dann irgendwie abgelehnt hatte und das hatte dann wohl Irvin Shapiro sich ausgedacht mit Army of Darkness, der damals auch den ersten Evil Dead und den zweiten mitproduziert hat, der dann aber schon vor Produktionsstart gestorben ist. Und Sam Raimi wollte dann den Film Evil Dead 3 Army of Darkness nennen, aber Universal hat wieder dazwischen geht schon gesagt, nee, die wollen, dass das nicht in Verbindung gebracht wird unbedingt mit dem anderen Teil, damit eben alle wissen, ihr könnt den Teil auch gucken, ohne dass ihr die zwei anderen kennt und haben dann darauf bestanden, dass er Army of Darkness heißt. Nur die Japaner, die haben sich gedacht, wir nennen den Film einfach Captain Supermarket.
Das habe ich auch gesehen. Das ist halt super.
Finde ich auch viel catchiger. Also
ja. Ich finde, es trifft auch durchaus zu.
Ja, auch, wenn ich halt auch Captain Supermarket lese, dann erwarte ich natürlich auch einen Film, der im Mittelalter spielt.
Ich muss auch zugeben, da sind wir auch ja direkt beim Opening. Also wir sehen ja Ash, wie er eben wieder in seinem S-Mart arbeitet, ein ganz normales Leben führt mit seiner Freundin Linda, hier gespielt von der bezaubernden Bridget Fonda, die leider viel zu kurz vorkommt in dem Film. Ich habe diese Szenen in dem Supermarkt, ist das vielleicht in der anderen Schnittfassung länger? Mir kam, weil hier ist es ja gefühlt nur eine Minute oder so. Und ich hatte das irgendwie locker 5 bis 10 Minuten in Erinnerung, die das da irgendwie spielt in dem S-Mart.
Ja, die kommen ja dann quasi am Ende. Ich glaube, ich hab's mal verwechselt.
Genau.
Ja, muss wohl irgendwie.
Naja, am Anfang war nie viel. Was ich spannend finde, was ich auch mal fragen wollte, ich habe tatsächlich jetzt noch nie beide, also Teil 2 und Teil 3 so back-on-back gesehen. Und ich habe jetzt aber noch mal aus Spaß halber das Ende vom zweiten mir jetzt noch mal im Nachhinein angeguckt.
Ja, es passt
und,
nicht, ne?
Nee, es passt überhaupt nicht, ne? Weil am Ende vom zweiten kommt er eigentlich dann da an, schießt noch dem einen Monster den Kopf ab und dann wird er halt von den ganzen Rittern, die da rumlaufen, halt gefeiert und halt quasi auf Händen getragen und ja, haben sie halt das haben sie tatsächlich komplett umgeändert.
Ja, das passt sich, das Ganze so mit dem Rückblick, das ist wieder so die Geschichte, das Raimi kann es ja ganz gut, ein und dieselbe Geschichte in zig Versionen immer erzählen und so gibt's denn hier auch noch diesen Rückblick auf Evil Dead, auf das Necronomicon und alles, was bisher geschah, aber wiederum in einer alternativen Version, aber es ist dann so, dass Ash durch die Dimension gezogen wird, zurück ins Jahr 1300 nach Christus und ja, er ist der Prophezeite, der vom Himmel fällt und uns von der Plage befreit. Generell erstmal das Setting, André. Es ist ja jetzt, also wie gesagt, wir hatten jetzt, es gibt ja wie ist der nochmal, der Studentenfilm, den die gedreht haben,
Within the Woods.
Ja, genau. Und dann eben Tanz der Teufel und Evil Dead 2, die ja quasi dreimal in etwas abgeänderter Form dieselbe Geschichte erzählen. Und jetzt haben wir hier erstmals ein Sequel und wir haben einen komplett anderen Schauplatz, ein komplett anderes Setting. Wie hat dir das Setting generell gefallen, dass wir quasi jetzt so ein bisschen im Mittelalter sind sozusagen?
Generell okay. Also ich sag mal so, damals in der Jugend weiß ich noch, war ich auf jeden Fall mehr gehypt als heute. Einfach weil irgendwie damals so Ritter und Co. irgendwie noch cooler waren. Ich find's mittlerweile so halt, man verbindet es halt schon wieder irgendwie mit High Fantasy so, ne? Und mittlerweile bin ich so bei Fantasy so ein bisschen drüber. Wenn es jetzt nicht, also keine Ahnung, also ich mag zum Beispiel Herr der Ringe und so und ich mag, keine Ahnung, ich mag Dragon Age, wenn es um Spiele geht. Also ich mag schon so Fantasy und Mittelalter- und Rittergeschichten, aber die müssen dann schon auch echt, echt cool sein so. Aber so ein bisschen ist dieses ganze Mittelalter-Setting auch so ein bisschen durch. Aber da kann der Film ja nichts für, ich meine von 92 so. Aber ansonsten generell die Idee, einfach generell, dass er da eben durch dieses Zeitportal zurück in der Zeit reist, ist lustig und eröffnet eben einfach auch mal, wie du gerade gesagt hast, einfach mal neue Türen, um nicht schon wieder die Hütte im Wald zu nehmen. So. Von daher positiv und ja, wie gesagt, an sich so Mittelalter-Setting cool, wenn man was Cooles draus macht, aber ansonsten gehe ich da konform mit so als Setting.
Der Film hat ja ein unbeschreiblich hohes Tempo und der hält sich ja echt nicht lange auf. Also wir sehen dann, dass Ash quasi versklavt und gefangen genommen wird, weil er mitten in den Kampf zwischen zwischen den rivalisierenden Fürsten Arthur und Henry, dem Roten, gerät. Und als vermeintlicher Anhänger Henrys wird Ash dann in die Burg gebracht und in die tiefe Grube geworfen. Und dort lauert dann eine Art, ja, Hexe, Dämonen auf Ash. Und zu einem Überfluss verkleinert sich dann diese Grube auch immer noch mit so aufeinander zufahrenden Eisenspitzen. Und dann kommt glücklicherweise vom Himmel sozusagen die Kettensäge zurück zu Ash. Und er sorgt dann für eine saubere Enthauptung und ist dann noch so ein Ungeheuer, gegen das er kämpfen muss. Und
keine Enthauptung, in der Mitte durch. Bitte um Korrektheit hier.
Und mittels seines Gürtels kann er sich dann doch noch hochziehen und befreien, muss ich sagen, eine sehr nette Actionsequenz, gut getrickst und wirklich dieses Tempo, Pascal. Ich glaube, da können wir uns wahrscheinlich alle drauf festlegen, das ist eine der Stärken des Films, ne? Dass du ja wirklich, du kommst gar nicht dazu, über diese bescheuerte Story nachzudenken, weil alles so Schlag auf Schlag geht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also oft ist der Film halt wirklich sehr, sehr gut dabei, einfach halt gewisse Parts jetzt nicht zu überspringen, aber einfach zu sagen, so Hard Cut, das ist die nächste Szene, das dazwischen ist dann halt jetzt halt quasi geschehen. Das macht den Film auf jeden Fall an einigen Stellen sehr schnell, das gefällt mir aber auch gut und auch grundsätzlich ist halt aber auch das Pacing jetzt innerhalb der Storyabschnitte meiner Meinung nach ziemlich stark. Also es ist dann halt auch, ne, wir haben es ja hier auch irgendwo mit einer Komödie zu tun, da hast du dann, du siehst, wie sie dann da in Fesseln zur Burg gebracht werden, dann hast du noch genug Zeit, das Setpiece, ist es ja auch mehr oder weniger das Setpiece des Films, diese Burg, halt einmal so ein bisschen genießen zu können, die so ein bisschen aufzusaugen, das funktioniert. Dann wird das schon mit den ersten One-Linern immer so ein bisschen humorvoll aufgebrochen und dann die Action-Sequenz, ja, das funktioniert schon super. Und ja, dann halt, die Kettensäge, fantastisch.
André, hätte dir das gefallen? Da du mich eben schon korrigieren wolltest.
Ja, bei den Splatter-Szenen, da geht's doch drum, da muss es doch akkurat bleiben. Nein. Gehe ich komplett mit. Also gerade der ganze Anfang eben, er mit den ersten dummen Sprüchen von Ash natürlich, der es erstmal unbeliebt macht bei allen, weil er einfach angepisst ist. Es passt zwar nicht zum Übergang, aber er kommt gerade quasi aus seinem harten Kampf aus Teil 2, ja, hat sich eh schon ganze Nacht mit Dämonen rumgeschlagen und jetzt wird er hier doch fast versklavt von irgendwelchen Rittern. Er ist einfach komplett angepisst, die ganze Zeit angefressen, was Bruce Campbell auch einfach so richtig schön ja auch spielen kann, dieses Genervte und jetzt geht mir mal alle nicht auf den Sack hier. Das ist halt sehr, sehr sympathisch, in seiner Art halt sympathisch, ne? Und ja, wie er dann eben die Grube geworfen wird, dann auch unten dieser Fight. Bei dem Kampf merkt man ja auch schon einfach, wo die Richtung hingeht, ne? Es ist jetzt nicht vergleichbar mit den ersten beiden Evil Dead Filmen, ne? Da geht es jetzt nicht darum, dass irgendwie auf möglichst brutale Weise da irgendwelche Dämonen Deadite Körpers zerstückelt werden, sondern es gibt halt diese eine den einen sauberen Schnitt, ein bisschen Blut und dann so eine halben Deadite, der da so noch im Wasser treibt, aber es ist halt deutlich schon entschärfter, sage ich jetzt mal, als die ersten beiden Filme. Es geht also mehr um die Action, es geht mehr, natürlich auch wieder so eine, da merkt man auch so, wo der Slapstick-Ansatz ist, ne, wenn dann Ash da dem Deadeye da ein paar Mal auf die Fresse haut und dieses typische, fast schon tänzelnde Kämpfen, dieses mit immer mit dem Pirouetten drehen und die Kamera dann auch immer mit den schnellen Zooms so vor und zurück. Das liefert halt A, so ein Tempo. B, es ist von der Inszenierung trotzdem nicht so weit weg von den Auseinandersetzungen gerade von Evil Dead 2. Aber ja, du merkst halt dann deutlich mehr auf Action, Schrägstrich, Slapstick gelegt und weniger jetzt auf Gore so. Aber die Szene an sich ist geil, auch natürlich legendär, wo erstmal, noch bevor er selber reingeworfen wird, die Szene, wo ein anderer Gefangener eben reingeworfen wird, erstmal diese 41 Gallionen Meter Blutfontäne daraus spratzt, ne, auch wieder komplett sinnlos eigentlich und unrealistisch, aber es macht halt Spaß. Und natürlich dann einfach die legendären Szenen danach, jetzt wenn er eben aus dem Loch wieder rauskrabbelt und erstmal alle ehrfürchtig sind, weil er natürlich als einziger ja erstmal als erstes mal so ein Deadeye gekillt hat. Und ja, dann natürlich ist er eine legendäre sei smart, shop im S-Mart Rede hält und alle ehrfürchtig auf seine Schrotflinte starren, die er den Boomstick nennt. Und ja, ist einfach herrlich. Ist einfach eine richtig schöne Szene. Und natürlich dann plus, wo noch der König dann ihm zum Duell stellen will, er ihm Indiana Jones-Style das Schwert aus der Hand ballert, ist wunderbar.
Ja, er hinterlässt nachhaltig Eindruck beim Volk mit seiner Bewaffnung. Und gutes Thema, was du angerissen hast, nämlich Ash selbst. Der wird ja jetzt hier erstmal wie so ein Held behandelt und er führt sich ja auch so auf, so wie man Ash kennt. Ich finde, ehrlich gesagt, ich hatte ja schon bei Evil Dead 2, die Hörerschaft wird sich erinnern, hatte ich so meine Probleme mit Bruce Campbell und auch mit der Rolle, die er dort einfach spielt. Und ich finde nach wie vor, dass das doch arg Geschmackssache ist. Also ich finde gerade seine, ja, er wirkt hier so wie so eine Mischling aus Macho und Halbarschloch irgendwie und auch ein bisschen dümmlich, ehrlich gesagt, weil er immer so ein paar One-Liner raushaut, aber auch keine besonders smarten One-Liner, eher so ein bisschen stupide. Und ich finde, das verändert sich auch den ganzen Film über nicht. Also er vergeigt ja auch, sag ich mal, gut, das gehört auch ein bisschen zu der Ash-Rolle, aber vergeigt ja auch die simpelsten Sachen, sich zum Beispiel einfach mal drei Wörter zu merken, um dann die von Pascal angesprochene, vom Pascal angesprochenen Spruch zu sagen, um das Necronomicon dort in seine Fittiche zu kriegen. Und ich finde ihn, ehrlich gesagt, immer noch mit am störendsten am Film. Schon wie bei Evil Dead 2. Also ich finde, nach wie vor Bruce Campbell ist alles andere als ein guter Schauspieler. Und irgendwie mag ich einfach seine Art überhaupt nicht. Weder in diesem Film noch im Vorgänger. Also das krieg ich gebe mal nicht zu André zurück, ich gebe mal zu Pascal. Vielleicht ist er ein bisschen milder mit mir und kann mich etwas verstehen.
Ja. Ach so,
Nee.
Na, was heißt verstehen? Klar, ne? Also Geschmackssache kann ich immer nachvollziehen. Und ja, ich kann auch nachvollziehen, wenn man sagt, dass man so generell auch jetzt vielleicht auch insbesondere mit dieser Bruce Campbell-Performance weniger anfangen kann. Also wer uns halt schon ein bisschen länger hört, weiß ja, dass ich eigentlich immer davon schwärme, wenn ich Bruce Campbell auf der Leinwand sehe. Und das jetzt auch bestimmt nicht, weil ich da irgendwie objektiv oder semi-objektiv halt eine famose Schauspielkunst irgendwie wahrnehme, sondern einfach nur, weil er mir halt unfassbar sympathisch ist, weil ich ihn einfach gerne sehe, weil ich finde, dass er, und deswegen mag ich ihn halt auch im Gegensatz zum Beispiel zu dir halt, ich kann nachvollziehen, dass man ihn das nervig findet und ja, die Figur ist auch so ein bisschen all over the place halt, ne, immer so ein bisschen zwischen cooler, fast schon Superheld, so super rettet den Tag, so mit dem Love Interest im Arm und dann aber halt auch wieder so ein richtig grummeliges Arschloch, das halt alle zusammenscheißt. Das ist schon jetzt nicht super konsequent und da kann man sich auf jeden Fall dran stören. Trotzdem funktioniert das für mich dann ganz gut, weil es halt auch diesen Humor, den der Film transportieren will, so gut über diese Figur transportieren kann. Weil ich finde halt, Ash in diesem Film ist halt für mich ja die lustigste Inkarnation von Ash. Ich mag alle seine One-Liner, ich mag den Slapstick, ich mag einfach dieses generelle Konzept, wo ich dann halt doch finde, dass Bruce Campbell das gut rüberbringen kann, das mich so ein bisschen daran erinnert, dieses Fish out of water, aber niemand verwundert es so richtig. So, er ist der Typ, der jetzt halt in dieses Mittelalter-Setting geworfen wird, aber anstatt, dass ihm jetzt das irgendwie noch, dass er sich da irgendwie einen Kopf drum macht, akzeptiert er einfach immer alles sofort und beginnt direkt relativ normal mit der Umgebung zu interagieren. Und für mich funktioniert da Bruce Campbell in der Rolle, die er hier irgendwie ausfüllen soll, perfekt. Also für mich ist das die fast schon wie maßgeschneidertste Rolle so aus dem Evil Dead Franchise. Ich habe die Serie nicht gesehen, das muss ich dazu noch als Disclaimer sagen. Ja,
die orientiert sich eher so ein bisschen an Evil Dead 2 wieder.
Okay. Ja, aber der Charakter, finde ich, in der Serie wird schon von 3 mitgenommen. In der Serie ist er auch halt so, er ist eigentlich ein Arschloch, was auch immer wieder aufgegriffen wird, und aber halt ein Arschloch mit gutem Herzen so. Ein Trotteliger ist Arschloch und auch gern Macho. Ich meine, müsst ihr drüber nachdenken, ne? Die Figur von Ash, die ist ja auch an Duke Nukem angelehnt. Ne? Deswegen kommen ja die Sprüche. Die Sprüche von Ash kommen ja, also sind ja Duke Nukem-Sprüche hier, Hail to the King Baby und so, ne? Und dass dieses Prollige, das ist ja schon bewusst. Er ist halt eigentlich ein prolliges Arschloch, aber halt ein gutes Herz hat er halt. Und das zieht sich in der Serie genauso durch halt. Nur, dass er viel älter und noch grumpiger geworden ist. Aber vom Prinzip ist das Gleiche, spielt halt den harten Typ, aber eigentlich ist er relativ trottelig, und aber auch eben in richtigen Momenten hat er halt ein gutes Herz. Und das ziehen sie ja durch.
Was mich interessieren würde, André, was glaubst du denn, warum Bruce Campbell danach nie so richtig groß Fuß gefasst hat in dem Filmbusiness, sag ich mal, dass er mal in höhere Regionen aufgestiegen ist, gerade in Hollywood. Ich meine, das hier ist ja quasi sein erster und auch letzter Studiofilm, den er gedreht hat, hier eben für Universal. Was glaubst du, warum das später nicht mehr der Fall war?
Naja, wie du gerade sagst, ich stimme da schon zu, er ist jetzt nicht der Mega-Schauspieler. Er passt halt gut in die Rolle. Also Raimi hat ihn halt wirklich perfekt darauf gecastet, und das kann er auch. Aber er ist halt jetzt schon nicht der generell das beste Talent so. Also den sehe ich jetzt nicht als Charakterdarsteller oder sowas. Also er hat ja schon andere Filme gemacht, keine Ahnung, Baba Hotep und sowas. Also er ist ja schon hauptsächlich in dem Genre geblieben. Das sind auch alles irgendwie ganz nette Filme so. Oder hier der My Name is Bruce und sowas, ne? Aber er ist immer selbstreferenziell geblieben, weil A, eben die Rolle natürlich sehr auf den Leib geschneidert war und das auch bei den Fans angekommen ist. B, ja, wie gesagt, halt einfach generell nicht jetzt der Superschauspieler ist. Und C, glaube ich, fühlt er sich aber auch generell wohl in diesem Genre-Universum. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das sind so diverse Faktoren. Und ich meine, klar, er hat immer wieder irgendwelche Cameos und kleinere Auftritte und so. Aber ich glaube, jetzt für die riesen Filmkarriere so am Topstar-Himmel, glaube ich, dafür hat er nicht die nötigen Skills so generell, sage ich mal, oder das nötige Auftreten oder weiß ich auch, wie man es nennen will. Er passt halt gut in diese Nische rein so, und da gibt ja genug Schauspieler, die nun im Genre bleiben, siehe auch als Robert Englund oder so, ne? Also es ist einfach, der passt da halt gut rein, und so zu höheren Berufen ist er da vielleicht einfach nicht. Also das ist so, denke ich, der Hauptgrund. Ich glaube, aber wie gesagt, ich glaube jetzt, der fühlt sich da aber auch wohl. Will nicht sagen, dass er nicht mehr Erfolg gewollt hätte, so jeder will irgendwie Erfolg. Aber ja, ich glaube, das sind so ein bisschen die Faktoren, die da mit reinspielen.
Obwohl Ash ja zu Hause seine bezaubernde Linda hat sozusagen, lässt es sich natürlich trotzdem nicht nehmen, hier eine doch eher aus meiner Sicht unglaubwürdige Romanze mit der einheimischen Sheila einzugehen. Hat euch das irgendwie bewegt, den ganzen Film über, irgendwie in irgendeiner Weise, Pascal? Oder habt ihr das einfach auch nur zur Kenntnis genommen?
Nee, also emotional bewegt hat mich das nicht. Dafür ist es halt zu quatschig. Aber da muss ich auch sagen, da ist halt dann für mich schon immer der Film von der ersten Sekunde an halt, es ist halt für mich eine Komödie, die sich halt zum Teil auch ein bisschen selbst auf die Schippe nimmt oder zumindest gewisse Aspekte des, ja, vielleicht des ernsthaften Horrorfilms und des auch wahrscheinlich der ernsthaften Fantasy-Klamotte auf die Schippe nimmt. Also da ist schon mal viel Augenzwinkern bei, und auch so diese Love-Story, ich finde schon, dass die halt auch absichtlich ein bisschen bekloppt runter reduziert ist auf ich mag dich nicht, ich mag dich, lass mal rumknutschen, und deswegen ja unglaubwürdig auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, das mit Absicht unglaubwürdig. Ich glaube nicht, dass der Film einem da irgendwie eine Liebesgeschichte ans Bein binden wollte, wo man irgendwie großartig mitgehen soll. Und dann kann ich halt auch über die dummen Sprüche lachen und auch wie trivial und stumpf zugegebenermaßen das alles abläuft.
Ja, Ash will zurück unbedingt in die Gegenwart, aber er muss erst das Necronomicon finden, damit er da wieder rauskommt und damit ihm die Leute dort helfen. Und so macht er sich auf die Suche, die auch relativ, ja, wieder sehr temporeich erzählt wird. Also zunächst wird er ja im Wald angegriffen, quasi von einem, ja, von so einer Art Dämon auch, der ihn verfolgt durch den Wald, der natürlich so durch diese Kameraperspektive auch sehr einfach an die beiden Vorgänge erinnert. Und auch hier kommt natürlich wieder Slapstick sehr zur Geltung und aber auch so diese, das hatte mich so ein bisschen irritiert, dass dann quasi Bill Pope dann auch einfach die so ein bisschen diese Kameraperspektiven von den Vorgängern auch so ein bisschen eingenommen hat, diese Dutch Angles, immer dass diese Kamera immer so schräg ranzoomt an die Figuren und generell einfach auch immer von schräg filmt. Also er hat zumindest, muss man sagen, ist es visuell eine sehr, sehr kohärente Filmreihe, das auf jeden Fall. Und dann kommt er irgendwann in diese Windmühle und trifft dort auf ganz viele kleine Ashes, die ihn so ein bisschen piesacken und ärgern, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und da muss ich sagen, das war so eine Szene, ja, ich weiß nicht. Also es ist natürlich zum einen der übliche Evil Dead Humor, wir haben es gesagt, Slapstick, ich sag's immer, stürzen, stoßen, fallen. Das ist immer die Devise in diesen Evil Dead Filmen, was natürlich auch so eine Anleihe so an frühere humorvolle Dinge wie Three Stooges zum Beispiel ist. Aber mir war das ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd. Ich würde fast sagen niveaulos. Also das fand ich echt ein bisschen schwachsinnig, also auch albern, auch in dem Fall einfach so. Also klar, der Film hat eh keine große Horrorkomponente, beziehungsweise gar keine, aber das fand ich doch echt ein bisschen lächerlich. Aber bevor ihr was dazu sagt, direkt noch der Ansatz, den wir damit verbinden, dass plötzlich auch noch aus Ash Körper ja so eine Art siamesischer Zwilling wächst, was eine Hommage an das Monster von Tokio ist und er quasi, es schafft sich dann von seinem Doppelgänger sozusagen zu trennen und die beiden kämpfen ja dann auch noch miteinander, ehe Ash ihnen zerteilt und begräbt. Wieder sehr viel erzählt, oder nicht, erzählt nicht, sehr viel gezeigt in sehr kurzer Zeit. André, hat dir diese Passage gefallen?
Also generell, wie du eben sagst, ne, diese typische Evil Dead auch geprägte Kameraführung durch den Wald, ne, wenn der, ja, was immer da kommt, das Böse quasi mit Kamera durch den Wald fährt, liebe ich halt immer wieder diese Einstellung und haben sie ja wieder super eingefangen. Ist halt nun mal auch, gehört ja wie gesagt zum Evil Dead Franchise wie nichts anderes und immer wieder cool. Und ja, dann diese Szenerie in der Mühle, ich find's halt, also es ist schon albern natürlich, ich find's schon ganz witzig so, ich find's irgendwie schon unterhaltsam. Weil es auch wieder eben zu dieser typischen Trotteligkeit, Slapstick eben von Ash und dem Film halt schon passt. Muss dazu sagen, ich finde, am geilsten ist leider eine Szene, die in der Euro-Fassung nicht drin ist. Weil normalerweise, es gibt im US-Cut ist es, glaube ich, drin, auf jeden Fall, oder in dem Rohschnitt oder so, es gibt normalerweise noch eine Szene, die ist da nicht drin, wo Ash dann auf den, weil das fällt vielleicht auf, im Euro-Cut, also die steigen ja alle aus so einem Spiegel raus, den er zerschmettert. Und das sind ganz schön viele. Aber man sieht dann, wie dann ein paar von denen irgendwie, keine Ahnung, dem einer wirft dann eine Gabel halt, spießt er mit einer Gabel auf und hier und da. Aber man sieht gar nicht, wie viele er eigentlich ausschaltet, obwohl es sehr, sehr viele von den kleinen Viechern sind. Von den kleinen Ashes quasi sind. Und da fehlt halt eine Szene in der Euro-Fassung, wo er so quasi ganz viele von denen so platt tritt, wie so auf so Käfern so rummatscht. Und dazu singt er nämlich dann den Song London Bridge Has Falling Down. Und die Szene fehlt im Eurocut. Und dann siehst du nämlich halt, wie viele er davon eigentlich noch platt matscht, so auf dem Boden. Und ja, deswegen. Aber das nur mal als Fun Fact. Und ja, also ja, ich finde die irgendwie schon lustig, auch wenn dann der eine quasi in seinen Mund reinkriecht, aus dem ja dann auch der Zwilling wächst. Und er will es dann aber, er denkt dann, okay, ich habe jetzt im Magen. Und er kippt sich dann irgendwie heißes Teewasser rein und trinkt das, um ihn zu verbrühen und so. Ich finde, das ist schon kreativ. Das ist auf jeden Fall kreativ. Ich verstehe schon, es ist albern und ich verstehe, dass man sich daran stoßen kann, aber ich habe dann doch schon Spaß mit der Szene. Da finde ich dann tatsächlich später auf diesem ganzen Weg, also das Ganze ist ja so ein bisschen einmal Hinweg, einmal Rückweg, da gibt's andere Szenen auf diesem Weg hin und zurück zum Friedhof, wo die Sachen so ein bisschen leicht fast anfangen zu ziehen, finde ich, aber die Mühlenszene finde ich eigentlich auch ziemlich unterhaltsam. Und dann die Zwillingsszene finde ich sogar eigentlich fast noch lustiger, wo er erst dann auf seiner Schulter dann sitzt und er ihn dann so ein bisschen verarscht und da den Mond anheult und wo sie dann so im Spinnengang da rumkriechen und der böse Ash ihn danach so verarscht, ne, von wegen hier, du bist der gute Ash und ich bin der böse Ash und du bist der kleine gute Junge und dann singt er so kleine Songs und so und verarscht ihn halt die ganze Zeit, bevor Ash ihm ja dann mit dem One-Liner "So gut bin ich nun auch wieder nicht" in die Fresse schießt. Ich finde die Abläufe schon ganz unterhaltsam. Ich mag die Szene eigentlich ganz gern. Auch wenn es zugegeben sehr, sehr albern ist, ja.
Ich komme hier nie auf eine Humorebene in diesem Podcast. Ich merke es schon.
Das ist ja auch wie hat dir denn, gar nicht schlimm.
Chris, wie hat dir denn, da sind wir noch kurz drüber, ist auch nicht wichtig, aber wie hat dir denn die Robocop-Hand gefallen? Ist das eher dein Humor gewesen?
Nee, weil ich mich einfach immersiv nicht da reinfinden kann in so einen Film, wo alles irgendwie Quatsch ist, wo nichts ernst zu nehmen ist. Da, aber es auch wiederum nicht so lustig ist, dass, also es ist ja nicht, weiß ich nicht, also für mich ist da dann halt auch nichts bei, wo ich lachen muss dann richtig. Also es ist so, wo ich sage, ist ganz nett, aber es ist nichts bei, wo ich jetzt irgendwie mal loslache und sage, das ist ein intelligenter, cleverer Witz oder das ist wenigstens so geschmacklos, dass es lustig ist, aber das trifft immer irgendwie nur so diesen Mittelweg daraus, fand ich irgendwie. Also, ja. Mal schauen. Wir haben ja demnächst noch, wer unser Programm kennt, noch was anderes vor. Da ist es tatsächlich mal anders, aber dazu dann im, ich glaube, Ende Januar mehr.
es kamen ja Filme im selben Jahr,
ja,
die das Ganze effektiver umgesetzt haben.
Finde ich auch, wir können es ja auch beim Namen nennen. Es gab halt auch im ähnlichen Zeitrahmen eben auch einen Peter Jackson-Film oder generell in diesem Zeitraum ja ein paar Peter Jackson-Filme und der bekannteste von denen macht es ja auch in gewisser Weise so ein bisschen ähnlich, aber da hat es mich ja sogar emotional abgeholt. Wir wollen jetzt da nicht in die Tiefe gehen, aber ich finde so ein Braindead, der schafft zum Beispiel eben da eine Liebesgeschichte zu erzählen mit Funsplatter und die hat mein Herz erwärmt und der tangiert mich emotional null.
Ja, und der hat es auch dann schafft, trotz allem Slapsticks, den er genauso bietet, auch trotzdem noch gory zu sein. Ne? Und hier, das fehlt ja
leider. Aber auch irgendwie eine Geschichte zu erzählen.
Das fehlt ja bei Army of Darkness dann leider auch komplett, ne?
Ja.
Jetzt mal abgesehen von der Geschichte.
Ja. Ja, aber dazu denn vielleicht den Vergleich können wir dann aufstellen nochmal, wenn wir vielleicht
im Januar
über den anderen genannten Film reden. Aber es ist schon, man kann schon trotzdem tatsächlich ein bisschen vergleichen. Also gerade eben, die Sachen, die Peter Jackson gemacht hat und Sam Raimi auch in seinen Anfangszeiten oder bis ihm die Blockbuster anvertraut wurden, haben sie, glaube ich, schon einen ziemlich ähnlichen Stil, so auch was das Augenmerk auf Effekte, auf Special Effekte legt, aber auch auf einfach so ein bisschen diese Mischung aus Horror und aus Spaß. Das ist gerade auch was, glaube ich, die Anfang der 90er so ein bisschen geprägt hat, ne, ganz klar. Auf dem Friedhof dann angekommen, der scheinbar irgendwie nur gefühlt 2 Minuten entfernt ist von der Burg. Da muss man sich schon fragen, warum jetzt irgendwie vorher noch niemand auf die Idee kam, dort das Necronomicon zu holen, wenn das doch so einfach ist, das zu holen. Also das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam, aber Ash findet dort irgendwie 3 Ausgaben des Necronomicon. Das fand ich dann zum Beispiel so wieder ein bisschen witzig, den ganzen Monolog oder Dialog, den er dort hält. Und dann misslingt seine Aufgabe quasi, weil er sich eben den Spruch, Pascal, nochmal bitte rezitieren.
Clatu verata nectu.
Genau, das misslingt, deswegen die Formel ist auch, ja, da streiten sich die Leute drüber. Manche Leute sagen, es ist eine Anspielung an The Day the Earth Stood Still. Manche sagen, nee, es ist eben nicht genau derselbe Wortlaut. Also da will ich mich jetzt auch nicht, will ich meine
Hand
also
der Wortlaut ist es nicht, aber es ist halt, ich glaube, Clatu verata Nikto ist, genau, aber das ist natürlich, also ob es jetzt der gleiche Wortlaut ist, aber das ist wahrscheinlich trotzdem nicht zufällig, immer noch maximal ähnlich.
Ja. Also. Auf jeden Fall setzt er die Armee der Finsternis frei und das ist nicht so gut. Das Buch nimmt er auf jeden Fall dann trotzdem mit, logischerweise, und er behauptet dann, ja komm, jetzt ist doch Grund genug für mich zu gehen, ich habe doch hier euer Necronomicon gebracht, ist jetzt nicht alles so geklappt, wie ich das versprochen habe oder wie ihr euch das vorgestellt habt, und dann ist Sheila auch so enttäuscht, weil sie ja große Dinge auf Ash gesetzt hat, und dann plötzlich sind die Dämonen und die Armee der Finsternis freigesetzt, dann kommt so ein komisches, fliegendes, dämonisches Viech an und nimmt Sheila gefangen, und nun ist Ash auch dazu bereit, hat sich bereit erklärt, mit Arthur in die Schlacht zu ziehen gegen die Armee der Finsternis. Generell muss man ja sagen, die Armee der Finsternis, die ja angeführt wird von Ash Doppelgänger, der wieder aus dem Grab entstiegen ist. Ich liebe das ja, ne? Das ist ja so ein bisschen Jason und die Argonauten. Ich habe das, glaube ich, schon mal an anderer Stelle auch schon mal öfter erwähnt. Dieses Stop-Motion-Skelette, ne? Damit kannst du mich ja nachts wecken und sagen, guck mal, hier gibt's Stop-Motion-Skelette im Fernsehen. Stehe ich sofort auf und gucke mir die an. Das liebe ich ja. So, das ist halt so eine geile Tricktechnik, die auch irgendwie nicht, also man sieht natürlich, dass sie alt ist und dass sie gealtert ist, aber ich finde, sie wirkt immer noch cool einfach. Also man sieht den Trick dahinter, aber er ist fantastisch, finde ich. Ich weiß nicht, ob ihr da drauf steht, aber ich muss sagen, generell hier auch einfach coole Make-up-Effekte, aber Stop-Motion-Skelette immer. Gibt's viel zu selten, André.
Muss auch sagen, jetzt ich habe ihn auf iTunes geguckt, du hast ihn ja auf Blu-ray, mit der neuen 4K-Abtastung.
Ja.
Da top. Sieht man natürlich, also schon Top-Bild, aber da sieht man bei dem Stop-Motion-Effekt natürlich noch mehr dieses, wie die Skelette auf den Bildschirm gelegt wurden quasi. Und da sieht man auch teilweise im Hintergrund, dass man früher nicht so entdeckt hat, dass da teilweise auch weniger eigentlich sind, als sie sollten, so ein bisschen. Also das sieht da nicht nach einer Armee aus teilweise.
Nee.
Aber geschenkt, ich finde die trotzdem auch cool und überhaupt diese Skelette, ich meine auch dann quasi, wenn Ash dann vom Friedhof flieht, wenn alles zusammenbricht und die Skelette dann aus dem Boden kommen und er da stolpert und ihm da irgendwie die Augen ausstechen und die Nase und die die Ohren langziehen und Co. Auch da wieder natürlich, klar, sehr, sehr albern und slapstickhaft, muss ich trotzdem immer drüber lachen. Sowieso auch die beiden Fake-Bücher da, die ihm das Gesicht da irgendwie langziehen, auch da das Make-up mega gut. Oder dieses Flugbuch, was ihm die ganze Zeit in den Nacken beißt. Ich muss da trotzdem mal jedes Mal lachen. Und ja, die Skelette sind einfach cool generell. Auch wie die später dann dafür kleine Monologe halten und wie Flöte spielen und keine Ahnung. Das ist irgendwie schon sehr sympathisch.
Total. Ich mochte ja tatsächlich dann die Pascal, die ging es ja sicherlich ähnlich, so diese Vorbereitung auf den Showdown, als Ash dann quasi seine modernen Einflüsse walten lässt und damit so ein bisschen die Chance dort der Menschen gegen die Armee anzutreten erhöht, als zum Beispiel, dass sein Auto zur Kriegsmaschine umgebaut wird und er den Leuten quasi dort zeigt, wie Schießpulver hergestellt wird und sowas alles. Das fand ich schon ganz cool. Das hatte so ein bisschen was von so einer Trainingsmontage in so einem Martial Arts Film irgendwie, so wie sie sich darauf vorbereiten. Gelungen, oder?
Ja, absolut. Also diese ganze, alles, was quasi zwischen dem, er kommt zurück und der Schlacht passiert, ja, ist halt auch wieder dem Pacing sehr zugetan, einfach dadurch, dass sich halt hier auch jetzt nicht so sehr aufgehalten wird, sondern man hat Bock auf die Schlacht. Die Schlacht ist offensichtlich das, ja, der dritte Akt des Films, alles, wo dann halt nochmal so die, ja, die meisten Schauwerte drin verpackt werden. Und da so eine Montage vorzupacken, ist natürlich halt, schürt die Vorfreude auf das, was da kommen mag.
Was kommt am Ende, Pascal? Was passiert im Showdown?
Na, am Ende steht da natürlich halt, du hast ja eben schon den Peter-Jackson-Vergleich gezogen, so, ich sag mal, so ganz in der Schlacht von Helms-Klamm-Manier steht dann da eine gigantische Armee.
Das ist aber ein anderer Peter-Jackson, gefühlt.
Ja, okay, das kann sein. Naja, auf jeden Fall haben wir dann eine gigantische Armee Untoter. Die Armee der Finsternis steht vor der Burg von Fürst Artus und sie möchten das Buch wieder haben. Und ich kann hier auch nochmal, also ich möchte den Film auch durchaus mal an der einen oder anderen Stelle kritisieren, wo es definitiv dringend nötig ist, auch so aus meiner ja verklärten Warte. Ich habe ja zum Beispiel nicht begriffen, warum jetzt quasi dadurch, dass das Buch weggenommen ist, alles noch schlimmer war, weil wenn ich es, so wie ich es immer verstehe, ist ja vorher schon alles nicht so ganz geil, denn es gibt ja diese Untoten in der einen oder anderen Form schon und es passiert da schon viel Quatsch vorher, also es ist ja nicht so, dass jetzt quasi alles, was schlecht ist, erst passiert ist, als er das Buch da weggenommen hat, aber naja gut, vielleicht war das doch einfach nur ein Katalysator, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall wollen die das Buch wiederhaben. So, Evil Ash will das Buch wiederhaben mit seiner Armee und ja, dann geht's darum, ja, einfach quasi um eine ganz klassisches Belagerungsfinale im Sinne von, die stürmen auf die Burg wehrt sich und dann wird, ja, da werden Burgzinnen erklommen, Tore zerstört, spannende 1-gegen-1-Duelle inmitten einer gigantischen, phänomenalen Schlacht werden, ja, bestritten und ja, Ash kämpft, mein Gott, gegen wen kämpft Ash nicht? Ash kämpft gegen sein untotes Love-Interest, Sheila. So Gott, jetzt komme ich schon fast nicht
mehr auf den Namen. Der einzige so richtige zwischenmenschliche Konflikt, den ich im Film gesehen habe.
Ja, das stimmt. Zugegebenermaßen. Naja, und dann halt natürlich das große Finale, der große Finalkampf. Noch einmal Ash gegen Evil Ash, der dann nach und nach auch immer mehr, ja, degeneriert, erst noch Evil Ash in dieser wirklich, wie ich finde, sehr coolen, aussehenden, fleischigen und toten Version und dann zum Finale in der Skelett- und toten Version. Ja, und wenn wir dann da jetzt einmal den Storypart abrunden wollen, was das Finale angeht, ja, dann endet es damit, dass Ash in einem gewitzten Moment schafft, ihm das Buch, das zwischenzeitlich Evil Ash in der Hand hält, ihm wieder zu entreißen und ihn dann mit einem Katapult in die Ferne zu ballern. Was auch aus, ich meine, Evil Ash hat ja vorher noch nicht viel ausgemacht, aber dieses Katapult scheint jetzt dafür gesorgt zu haben, dass Sheila sofort wieder Mensch wird. Alles ist ja, final geschafft. Dieses Böse ist besiegt.
Wobei natürlich noch wichtig ist, dass der Rote Henry noch mit seiner Armee zu Hilfe kommt.
Ja, das stimmt. Na, klar.
Das ist ja das fast ist, ausschlaggebend.
Ja, das stimmt. Auch,
ja, am Ende versöhnen sich alle und kämpfen gemeinsam
gegen das Böse. Am Ende haben sie alle lieb und umarmen sich.
Ja, ja. Das ist auch so eine geile, kitschige, so eine cheesy Szene, aber auch so offensichtlich. Also das ist halt meiner Meinung nach so auch natürlich komplett. Es ist ja so dumm, wie sie dann da sich gegenüberstehen und dann fallen sich Artus und King Henry, die, ich meine, der Film geht auch nur 85 Minuten im Eurocut, ne? Also ja. Da ist jetzt ja auch nicht, das ist ja Quatsch so. Diesen einmal finden die sich kacke, dann ist er weg, dann ist er wieder da. Dann umarmen die sich, ist halt.
Ja, das Böse ist besiegt. Sie haben gemerkt, jetzt sie kämpfen für dieselbe Sache.
Ja.
Und dafür muss aber erst Käse, Ash kommen. Was auch total dumm ist am Ende, wo der Evil Ash mit dem Katapult in den Himmel geschossen wird, dass dieser Sack explodiert einfach ohne Feuer.
Ja.
Oder war der, stimmt. Weil der wird, glaube ich, vorher nicht angezündet, oder?
Nee, nee.
Der fliegt einfach hoch und explodiert einfach ohne Grund.
Ja. Stimmt.
Ja.
Ja, ich sag gar, ich mag das bei der Belagerungsszene, wenn dann die Musik so auftrumpft mit diesen Schlachtentrommeln, den Flöten und die.
Die ist eh cool, ja.
Und die Skelette dann da, wie gesagt, diese Flöte spielen und da die Bannerträger kommen und die dann mit den Schleudern da diese Brandbomben da in die Menge donnern und die ganzen Dämonen da, die ganzen Deadites da durch die Gegend gesprengt werden und das ist schon alles echt ganz schön cool. Es hat natürlich schon was so, wie du gerade sagst, Pascal, schöner Vergleich, es hat was von Helm's Climb auf Wish bestellt, ne, also das sieht schon, das muss man ja einfach mal sagen, das sieht schon echt halt alles aus, als ob du so Ritterburg im Garten spielst, so Playmobil in groß gezogen, ne, du siehst halt, dass alles Pappe ist und so.
War mein Lieblingsspielzeug früher.
Aber es ist halt, trotzdem charmant, so. Und auch dann wenn Ash dann mit seinem Auto da mit dem Propeller vorne dran da durch die Leute fährt, da alles wegsäbelt, natürlich kommt dann seine Deadhead-Freundin und sieht aber aus wie ein Mensch und er lenkt ein und crasht sein Auto noch in letzter Sekunde. War ein bisschen wie bei Last Jedi am Ende, als Finn noch mal abdreht irgendwie. also das ist natürlich schon große Momente hier. Muss aber wirklich auch sagen, so das meine ich nämlich davor. Ich fand zum Beispiel, ich muss mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil mir das doch nochmal aufgefallen ist. Zum Beispiel diese Montage, ich finde die nicht so geil irgendwie. Ich weiß nicht, also irgendwie, das davor, also das Stück davor bis zur Montage danach, da hatte ich tatsächlich, so als ich jetzt geguckt habe, nochmal so einen leichten Anflug von Langeweile zwischendurch mal so ein bisschen, trotz der kurzen Laufzeit und so. Ich weiß gar nicht genau warum. So, die ist halt ganz nett, so, auch wie sie dann da auf dem Burghof mit den Stöcken hier so, ne, wie du sagst, so Karate-Kid-mäßig, Montage, Fight-Training. Ja, irgendwie schon. Auf der anderen Seite auch gleichzeitig halt so, ich frage mich dann immer, was für eine Zeitspanne ist denn das, ja? Ich habe das Gefühl, die Armee der Toten, also die Armee der Finsternis braucht so gefühlt 3 Stunden, bis die auflaufen. Die
ja, Montage, und eigentlich, wir haben es ja vorhin schon festgestellt, eigentlich sind sie ja nur 2 Minuten sogar nur entfernt.
Genau, der Weg ist ja gar nicht so weit, ne? Und genau, also es wirkt zumindest so. Und aber das Training von ihm, die Montage, bis der denen da alles erklärt, das Auto umbaut, das wirkt, als ob das irgendwie Wochen dauert irgendwie und es ist alles ein bisschen zeitlich auch weird.
Der Film ist halt echt super schlecht da drin, also Raum und Zeit kann er einem nicht vermitteln.
Nee,
ist genau. Halt, das ist großer Unfug, aber ja.
Es ist Unfug, es macht aber trotzdem so viel Spaß, dass es nicht so richtig ins Gewicht fällt.
Ja, da gibt's so einen Fachbegriff für, ich habe den jetzt leider gerade vergessen, aber dass der eben, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass der so ein Tempo vorlegt, dass er durch dieses Tempo eben den Zuschauer gar nicht die Möglichkeit gibt, um über die Logik nachzudenken, zumindest nicht während des Guckens des Films, erst immer im Nachgang, weil er einfach so Schlag auf Schlag immer wieder was, quasi wenn du eine Sekunde bei dem Film wegguckst, dann bist du an einem völlig anderen Ort, zu einem völlig anderen Zeitpunkt und weißt nicht mehr, was du gerade verpasst hast, so, weil das so Szene auf Szene schnell erzählt ist, ist natürlich clever vom Film gemacht, weil du eben dann auch so ein bisschen die Schwächen kaschierst damit, ne?
Ja, genau. Das ist absolut. Das gebe ich ihm auch. Das wird der Film da hält auch durchgehen. Das sage ich auf gar nicht. Das passt. Ich sage, ich habe nur gemerkt jetzt so ein bisschen bei mir im Rewatch, ich habe mich dann richtig aufs Finale gefreut, weil das mag ich sehr halt. Also der ganze Burgclash so albern und auch Pappmaché-mäßig ist cool. Aber davor tatsächlich so in der Mitte und so davor im letzten Drittel, da habe ich mich echt kurz ertappt, dass ich teilweise dachte, das hatte ich, weil ich habe ihn jetzt auch tatsächlich echt wie ein paar Jahre nicht gesehen. Und da habe ich mich erwischt, wie ich teilweise so mich selber gefragt habe, so, oder beziehungsweise wo ich mich selber gedacht habe, so, das habe ich mir teilweise, hatte ich das irgendwie unterhaltsamer in Erinnerung oder noch lustiger oder noch mehr Highlights irgendwie. Da waren so ein paar Momente, wo ich mir dachte, oh ja, okay, das war jetzt nicht mehr so lustig, wie ich es früher in Erinnerung hatte. Also deswegen, da habe ich mich so ein bisschen erwischt, dass ich den Film so ein bisschen hinterfragt habe. Aber spätestens, wie gesagt, dann zum Finale bin ich wieder voll da.
Die Schauspielerin, die Sheila gespielt hat, die Ambeth Davids, die hat damals auch beinahe das Schauspielern aufgehört, weil es so anstrengend war, diese Kampfszenen, und weil sie auch die ganze Zeit diese Prosthetics tragen musste, und nachts wurde viel gedreht. Das fand sie alles sehr, sehr anstrengend und müßig und wollte eigentlich auch aufhören. Deshalb und war umso glücklicher, als sie dann auch so über die Jahre, und ja, mittlerweile sind es ja auch schon wieder Jahrzehnte, immer so viel positives Feedback auch von den Fans für diesen Film bekommen hat, dass sie im Nachhinein dann doch immer so ein bisschen dankbar ist.
Wobei ihr Evil Sheila Maske leider echt nicht gut ist.
Ja.
Also das sieht einfach ein bisschen billo aus, muss man sagen.
Ja, es sieht so ein bisschen aus wie Buffy, die Dämonen, die da bei Buffy immer später rumgerannt sind, so ein bisschen. So, und dann haben wir ja, am Ende ist alles gut, und dann ist Ash plötzlich wieder im S-Mart, Pascal, und hat dort wieder weiter zu kämpfen. Was ist da los?
Ja, nachdem halt natürlich die Schlacht erfolgreich ausgegangen ist, hat er dann ja das Versprechen eingelöst bekommen und einen Trank bekommen, den er trinken musste, offscreen. Wird nicht gezeigt, aber es wurde vorher gesagt, dass er danach halt wieder die gleichen drei Worte, Klaatu, Verata, Nektu, richtig aussprechen muss, bevor es dann passiert. Und dann gibt's halt den Schnitt. Er ist offensichtlich im S-Mart. Er ist anscheinend, hat er es geschafft. Und da wird einem so ein bisschen suggeriert, dass er quasi gerade seinem Kollegen, ich glaube, das ist dann auch der Kollege, der von Ted Raimi gespielt wird, ne? Der da steht?
Ja.
Ist der das? Ja. Genau, dass er ihm gerade quasi die Geschichte erzählt hat. Und dann erzählt er so ein bisschen wie. Und ja, er hätte auch da bleiben können, er hätte König sein können. He could be king. Aber dann hat er sich entschieden, lieber wieder zurückzukommen, um, ja, da in der Abteilung, ja, S-Mart-Dinge zu verkaufen. Und
Haushaltswaren.
Dann, Haushaltswaren, genau, in der Haushaltswarenabteilung. Und ja, dann taucht er aber halt dann tatsächlich trotzdem wieder ein. Jetzt, ich komme nicht, Ted Knight? André, helf mir mal eben.
Deadeye,
danke. Genau, ist dann halt trotzdem ein Deadeye dort. Und dann gibt's noch mal eine Actionsequenz in dem S-Mart. Weil er halt auch vorher, der Ted Raimi-Kollege hat ihn noch gefragt, ob er denn dieses Mal die Worte auch richtig ausgesprochen hat. Und dann sagt es, wie es schon dem alten Magier in der Mittelalterwelt gesagt hat, vielleicht nicht jede Silbe exakt, aber so
generell
insgesamt schon. Ja, so.
Ist auch natürlich, haben wir jetzt auch gar nicht so präzise erwähnt, muss ich auch noch mal sagen. Ist für mich nach wie vor eine der witzigsten Szenen, legendärsten Szenen im Film. Einfach wie er es auch verkackt, haben wir jetzt gar nicht richtig erwähnt, ne? Ne, dass er da quasi die letzte Silbe dieses Spruchs einfach so weghustet. Das ist einfach nach wie vor mega lustig. So, Klaatu, Verata. Das ist halt einfach mega geil, muss man einfach so sagen. Und ja, natürlich verkackt er es wieder.
Ja, genau. Ah, es ist super.
Und dann wird natürlich dann eine Kundin im S-Mart, verwandelt sich hinter ihm zur Deadeye und greift an.
Genau. Und dann am Ende hat er dann trotzdem, es ist, glaube ich, auch, das ist ja die dritte Schauspielerin, die Linda spielen soll, weil es ist ja, soweit ich weiß, wieder Linda im Laden.
Ja, ist es Laden, auch. Obwohl, nee, ist es nicht. Nee, er lernt die doch gerade erst kennen, glaube ich. Die ist auch zufällig im Laden, nicht?
Nein, das ist Linda. Bridget Fonda ist Linda.
Ach so, ist wieder Linda, okay.
Das sieht man nämlich ganz am Anfang. Dann sieht man, als er in dieser
Pre-S-Mart-Szene,
sagt er Linda, und da sieht man Bridget Fonda schon. Genau. Naja, und dann halt der letzte Spruch, Hail to the King, Baby, und that's it.
Ich muss sagen,
Hail to the King, Baby, wieder natürlich durch Nyko-Spruch. Ich habe auch eben Quatsch erzählt. Ash ist von Duke Nukem abgeleitet. Das ist völliger Blödsinn, ist andersrum. Also 3D Realms hat sich ja an Ash bedient für Duke Nukem. Wenn man mal die beiden Cover, also wenn man das Cover von Duke Nukem 3D Army of Darkness, steht ja Ash, Duke Nukem steht ja genauso mit seinen Knarren so auf diesem Monsterhaufen, in der gleichen Pose wie Ash auf dem Cover, und die Sprüche aus dem Game stammen alle aus Army of Darkness. Und Bruce Campbell ist bis heute stinkig darüber, weil sie nicht gefragt haben, übrigens. Das mal als Fun Fact.
Ich war nämlich eben auch wirklich verwirrt, weil ich nicht mehr wusste, wann Duke Nukem 3D rauskam.
Ich habe nämlich gerade, als jetzt das Hail to the King in meinem Kopf kam, wollte ich gerade mal berichtigen, beziehungsweise musste eben nochmal denken, was ich gesagt habe, ist natürlich Quatsch, ist andersrum. Also Ash war vorher, Duke Nukem basiert auf Ash, und die Sprüche.
Ja, 96.
Genau, ne? Die Sprüche basieren, und deswegen Bruce Campbell ist da bis heute, findet das bis heute kacke. Habe ich mal gelesen auch, und ja, aber deswegen, der Film endet ja auch mit diesem legendären Spruch.
Ist zu spät, André, das haben schon die ersten Hörerinnen und Hörer haben schon in ihre Schreibmaschinen getippt, was du für einen Quatsch erzählt hast.
Das schneiden wir raus.
Nein.
Nein, deswegen war es mir aber nochmal wichtig, natürlich, ist natürlich vollkommen Quatsch, so rum ist es richtig, also 3D Realms hat sich hier
aber auch grade,
am Film bedient, natürlich, ja.
Ja. Ich war, als du das gesagt hast, ich habe davon tatsächlich noch nie was gehört. Jetzt bei Duke Nukem, okay, ja, das ergibt Sinn. Aber ich war auch kurz ein bisschen enttäuscht. Ich habe da jetzt so ein bisschen gerade gedacht, oh, schade. Ich dachte, das ist Original Content.
Jetzt hätte ja gar keinen Sinn gemacht. Also da Anfang der 80er hat es ja noch keinen
Naja, 92 gab's den, kommt der Film raus.
Ja, aber André hatte ja vorhin gesagt, das Ash basiert darauf und Ash gab's
so,
ja schon
nee, Anfang klar. 80er. Nein, das stimmt, das nicht.
Nee, es gab ja vorher schon Duke-Spiele, aber eben nicht das Duke Nukem 3D, eben wo diese Sprüche dann reinkamen, genau.
Ja, und genau. Tatsächlich ist es so, dass der Film, auch wenn es jetzt vielleicht gar nicht so klang, bei mir jetzt im Rewatch doch eine kleine Aufwertung bekommen hat, muss ich sagen. Also natürlich ist da immer noch dieser Slapstick-Humor drin, immer dieses dauernde, Ash fällt irgendwo hin, Ash kriegt irgendwas auf den Kopf und damit komme ich auch immer noch nicht so ganz klar. Das ist halt eben immer noch dasselbe Problem, was ich mit Evil Dead 2 hatte. Und das ist teilweise eben auch wirklich sehr, ja, muss ich sagen, schon ein bisschen pubertär. Das ist einfach eben nicht so meine Welt. Allerdings muss ich sagen, das frische Setting hat mir gefallen. Die Spezialeffekte sind super. Also gerade eben diese Stop-Motion-Sachen, auch das Make-up und so. Auch der Evil Ash sieht super cool aus. Und die wenigen Szenen, die in die Richtung Splatter gehen könnten, die natürlich relativ zahm sind hier. Aber das ist alles super getrickst, sieht cool aus, hat auch echt ein paar kreative Ideen, das Ganze. Und es ist vor allem dieses hohe Tempo, das mich so ein Stück weit überzeugen konnte. Also der Film ist, so schlecht ich seine Story auch finde und so unlustig, dass auch ich das auch alles fand, der ist so unglaublich kurzweilig, der lässt sich so gut gucken einfach, weil der so eine Dynamik hat, weil der so ein Tempo hat, weil das alles schnell ist, die Dialoge sind schnell, die Entwicklung der Handlung ist sehr schnell. Es hat im Endeffekt auch nur drei wirkliche Setpieces und das kann man einfach so gut, das ist jetzt ein ganz böses Wort, aber ich sag's trotzdem, gut weggucken. Und deshalb habe ich den ein bisschen aufgewertet und bin jetzt bei 3,5 von 5. Also ist auf jeden Fall für mich, gucke ich den deutlich lieber als Evil Dead 2 tatsächlich. Aber das ist wohl auch eine kontroverse Meinung. Wie sieht's bei dir aus, André?
Ja, bei mir witzigerweise ein bisschen andersrum. Ich habe ihn ein bisschen downgegradet. Aber nicht richtig, also nicht aus Boshaftigkeit oder so. Ich hatte ihn irgendwie, ich sagte ja gerade, ich hatte ihn noch ein bisschen besser einfach in Erinnerung, als er jetzt tatsächlich noch mal war beim Rewatch. Und auch ein bisschen, ich habe ein bisschen auch die Verklärtheit, so ein bisschen die alte Jugendverklärtheit mal rausgenommen. So, der Film, ich kann eigentlich mit allem zustimmen, was du sagst. Der ist halt flott, der hat ein gutes Pacing, der ist halt total albern, aber zieht das halt auch durch, konsequent. Der hat gute kreative Ideen, der hat richtiges, der hat richtig gutes, teilweise gutes Gag Timing, teilweise aber auch eben nicht. Aber trotzdem, der Film kann sehr viel überspielen aufgrund seiner Geschwindigkeit und weil das eben einfach zügig alles durchzieht und auch eben konsequent. Hat tolle Effekte, Stop-Motion, auch praktische, hat ein bisschen so Horror-Ekel, aber eben auf einer eben ganz harten PG-13-Linie, so ganz hart, aber ist halt trotzdem sympathisch. Ich mag halt Bruce Campbell einfach, wie gesagt, der geht mir immer gut rein, macht hier wieder super, super Job einfach als Ash, kann ich mir einfach immer geben, es funktioniert super. Und ich mag halt vor allem eben einfach die Endschlacht, weil sie auch wieder so konsequent ist und auch wenn man sieht, dass jeder Stein aus Pappmaché ist, sie ziehen es halt durch und machen es so pompös wie eben damals irgendwie möglich. Und von daher, das funktioniert alles super, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, habe ich schon gemerkt, so hier und da, hätte er noch ein bisschen, also habe ich ihn einfach ein bisschen unterhaltsamer, spaßiger in Erinnerung gehabt, waren so ein paar Sachen, die mir so ein bisschen sloppy dann waren, auch halt dann doch von der Machart her, so ist natürlich schon echt unrund einiges, dass man einfach dann doch kritisieren kann und von daher, so mehr kann ich gar nicht so sagen, den Rest noch schreibe ich bei dir, Chris, und ja, er hat so ein paar Macken mehr, als ich in Erinnerung hatte, ich habe ihm jetzt auch genau 3,5 gegeben, ich war mal bei 4, aber 3,5 mit einem fetten Herz, so, ne, also ich mag ihn einfach gerne und ich gucke ihn auch gerne. Der geht mir einfach gut runter. Ich bin aber auch insgesamt einfach doch größerer Fan der ersten beiden und vor allem auch der Serie. Wie gesagt, ich kann jedem, der die nicht kennt, empfehlen. Die Serie ergreift halt schon so eher den Evil Dead 2 eben wieder auf. Schon viel Humor, aber auch ordentlich dann doch mehr Horror und Gewalt drin. Aber trotzdem, Army of Darkness ist schon einfach ein legendärer Film, weil er auch, sowas wird halt heute einfach nicht mehr gedreht. Sowas musst du einfach mal jemandem vorlegen, einem Producer, und der sagt halt, jo, machen wir. Sowas wird heute einfach nicht mehr gemacht. So. Und von daher, das ist einfach ein geiler, schon so ein geiles 90s-Ding. So. Das ist positives 90s. Es gibt viel Quatsch in den 90ern. Ich meine, wir hatten gerade Stay Alive und so. Ne? Die 90er haben richtig viel Quatsch hervorgebracht. Aber, nee, gar nicht, was Stay Alive ist ja nicht in den 90ern. Tatsächlich, das ist für ein Quatsch. Generell, 90er-Horror wissen wir alle. Viel Bullshit. Aber Army of Darkness ist einfach positiver 90s-Horror-Trash, so wenn man so will. Weil er es einfach trotzdem konsequent macht. Und von daher, wie gesagt, 3,5, aber mit fettem Like so hinten dran.
Pascal.
Ja. Ich mag, wo fange ich an? Also ich hatte wieder eine fabelhafte Zeit mit dem Film. Wahrscheinlich vielleicht ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber ich finde den Film halt nach wie vor extrem witzig. Also ich habe tatsächlich für mich so über den Aspekt der Komödie funktioniert für mich der Film fast von hinten bis vorne komplett. Ich ordne den so ein bisschen für mich in meinen Filmkosmos so ein bisschen bei den Abrams-Zucker-Komödien, so ein bisschen bei, ich finde, der hat manchmal so ein bisschen diesen nackte Kanone-Humor, dieses, du hast ein sehr absurdes Setting, aber keine der Figuren in diesem Setting hinterfragt das. Alle spielen auf einer Ebene quasi ihre Rollen komplett ernst, aber dem Zuschauer ist bewusst, dass das halt irgendwie alles komplett strange und absurd und quatschig ist. Aber der Film tut quasi so, als würde er das ernst nehmen. Das funktioniert für mich immer ganz fabelhaft. Ich kann dann da auch mit dem Slapstick gut leben. Find den größtenteils witzig. Ich mag die Mühle. Ich mag eigentlich jedes Setpiece hat mir wieder sehr gut gefallen. Ich liebe die One-Liner. Ich finde die, ich weiß, das ist natürlich auch, du hast auch gesagt, Chris, das ist zum Teil maximal pubertär und es ist es auch, aber irgendwas, keine Ahnung, ich kann das auch jetzt, also wenn du jetzt mir heute mit irgendeinem Film, den ich wahrscheinlich nicht kenne und auch nicht in der Zeit gesehen hätte, kommst und der versucht da ähnlich mit frechen Sprüchen cool zu sein, wird das vielleicht nicht klappen, aber bei Bruce Campbell, bei diesem Film, vielleicht weil ich da auch einfach die nostalgische Verklärung nicht ablegen kann, funktioniert das für mich immer noch komplett. Und wenn er halt seine Sprüche droppt, so Hello Mr. Fancy Pants, Groovy, ich find's immer noch sau cool. Und ich kann auch voll verstehen, wenn man sagt so, ich fand das mal cool, ich fand das nie cool, oder es ist halt irgendwann noch mal ausgelutscht. Nee, für mich grätscht das halt voll in die Spaß Schiene rein. Ich habe damit immer einen Heidenspaß. Und ja, Bruce Campbell mag ich. Ich mag auch so alles drumherum. Ich mag einfach diese Absurdität, das, was André gesagt hat. So etwas würde heute nicht mehr gemacht werden. Genau das finde ich halt auch einfach so, zeichnet den Film irgendwie auch nochmal aus. So dieses, du hast das, diese komplett absurde Idee, die ja schon am Ende vom zweiten Teil, irgendwie 5 Jahre vorher, komplett bekloppt
war. Damals so. Wahrscheinlich auch als Gag so.
Ja, genau. Also, aber auch, ich frage mich, was halt die Leute dann auch schon nach Evil Dead 2, als sie aus dem Kino kamen, gedacht haben. Irgendwie ein interessanter Film, aber was war denn am Ende los? So, warum sind da auf einmal Ritter? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Und dass dann tatsächlich, dass das einfach durchgezogen wird. Dass einfach gesagt wird, ja, jetzt, wir haben ihn wohl irgendwie in dieser Schnapsidee jetzt ins Mittelalter geschickt. Ja, machen wir halt einen Film im Mittelalter mit Ash. Ist doch egal. Dass das durchgezogen wurde, das finde ich schon einfach cool. Das ist irgendwie, ja, außergewöhnlich, und deswegen habe ich den Film sehr, sehr gerne. Ich gucke ihn immer wieder gern. Ich finde ihn halt auch auf allen Sachen, wo ihr jetzt auch gelobt habt, ich finde ihn auch kurzweilig. Er ist knackig. Das trägt ihm auf jeden Fall, das macht ihn auf jeden Fall ein bisschen besser, als er es vielleicht sonst wäre, wenn da das entsteht, dass man halt tatsächlich öfter mal hinterfragt, ein bisschen nachhakt. Da könnte durchaus ein bisschen was auseinanderfallen. Passiert jetzt so auch für mich zum Beispiel gar nicht. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gebe dem Film immer noch. Ich habe ihm jetzt, weiß ich nicht, glaube ich auch seit ich bei Letterboxd bin, zum dritten Mal geguckt, und der behält bei mir seine 4,5 Sterne und ein fettes Herz. Und ja.
Fettes Herz geht auch an euch raus, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Ich habe tatsächlich noch Breaking News hier gerade, weil gerade während wir hier aufnehmen, kurz nach Mitternacht ist der neue Wrong Turn Trailer online gegangen, und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber der sieht sehr enttäuschend aus. Wir reden jetzt
dann kann ich auch direkt Live-Insight geben. Tino Hahn, manche kennen ihn vielleicht, hat mir gerade live auf WhatsApp geschrieben, ich bin sehr angetan, und ich weiß noch nicht, ob er es ernst meint, ich vermute aber nein.
Vielleicht schon, also es sind halt nicht unsere üblichen Hillbilly-Freunde, die sehen alle ein bisschen sehr menschlich aus dort, die Antagonisten, aber
was?
Überzeugt euch selbst, schaut es euch an, ich finde, der sieht ziemlich billig aus.
Den zieh ich mir jetzt rein.
Aber ja, zieht euch den rein, wir haben ihn verlinkt bei uns auf dem Twitter-Kanal.
Ja, jetzt auf Twitter und auf YouTube als Trailer, nächstes Jahr vielleicht im Podcast.
Ja, mit absoluter Sicherheit. Denkst du, wenn Pascal und ich durch mussten, durch Teil 1 bis 6, dass du da auch nochmal durch?
Ich guck auf keinen Fall alle.
hier bleibt kein Wrong-Turn-Film unbesprochen. Aber apropos Trailer, ist ja auch nochmal, würde mich nochmal interessieren, also jetzt zumindest was die Hörer sagen, wenn ihr eine Meinung habt zu dem Evil Dead-Spiel, das ja auch angekündigt wurde, ja, gerade mal vor kurzer Zeit. Da ist ja auch ein Trailer, wo ich, ganz kurze Meinung, ich war bei dem Trailer ein bisschen enttäuscht, dass der so gar nicht versucht hat, lustig zu sein. Das hat mir irgendwie gefehlt. Aber davon abgesehen,
also come on, du kannst halt den König spielen, das Army of Darkness, allein das ist schon lustig und skurril genug.
Ja, also schräg ist es schon. Aber ja, ich bin da gespannt, was.
Fassen wir mal auch mal zusammen. Es wird auch noch genug Evil Dead Material geben für unsere nächsten Jubiläen. Es kommt ja auch noch das der neue Evil Dead Film. Wir haben die Serie noch vor uns und es gibt immer irgendwas, wo das irgendwie auftaucht. Von daher.
Das Spiel wird halt leider halt komplett wieder Koop. Ich bin ja eher Story-Fan. Ne? Das wird ja eher so Richtung Koop Player versus Player halt, so Richtung Dead by Daylight und so wohl. Aber mal gucken.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit André, Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.